Glaub in St. Jakob, ein Podcast der Evangelischen Gemeinde Bockenheim in Frankfurt am Main mit Rüdiger Kohl.
Einen schönen guten Tag und hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Talk in St. Jakob. Auch heute habe ich mir einen interessanten Gast eingeladen, mit dem ich heute sprechen möchte über österliche Hoffnung. Wir sind ein paar Tage vor Ostern und da würde es mich sehr interessieren, was unser Gast mit der österlichen Hoffnung und österlichen Botschaft verbindet. Ich begrüße ganz herzlich Propst Oliver Albrecht. Herr Albrecht, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Gerne, ja.
Ja, Herr Albrecht, für die Menschen, die sich vielleicht so in kirchlichen Strukturen und mit den kirchlichen Bezeichnungen gar nicht so auskennen, welche Aufgaben hat denn ein Propst in unserer Landeskirche, in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau?
In den meisten anderen Kirchen wird dieses Amt mit Regionalbischof übersetzt. Mhm. Und das betrifft es eigentlich ganz gut. Ich bin sozusagen der regionale Bischof für das Rhein-Main-Gebiet. Von Rüdesheim bis kurz vor Limburg und dann bis Offenbach und der Taunus, Frankfurt und Wiesbaden natürlich.
Ja.
Und bin dort für 470 Pfarrerinnen und Pfarrer der Seelsorger, der die gut durch diese Zeiten jetzt auch bringen soll ein bisschen. Ja. Und bin zugleich Mitglied der Kirchenleitung in Darmstadt. Und da haben wir ja auch gerade einige dicke Bretter zu bohren mit der ganzen Mitgliederentwicklung und der Fragen, wie es mit der Kirche weitergeht. Und natürlich jetzt der Corona-Krise Tag und Nacht.
Genau.
Tag da der Krisenstab. Und ja, das ist so ganz kurz beschrieben, was ein Propst in unserer Kirche macht.
Ja, ja. Ja, was erfüllt Sie denn da ganz besonders? Also jetzt abgesehen davon, in einem Podcast aufzutreten, aber was sind so die Tätigkeiten, die Sie besonders gern machen, die Sie besonders erfüllen?
Ach, das ist ganz viel, aber ich will mal zwei Dinge nennen. Also das eine, ich sagte, ich bin nicht der Vorgesetzte, das bin ich von den Dekanen, sondern der Seelsorger, dieser 470 Pfarrerinnen und Pfarrer, und das ist wunderbar.
Ja.
Und ich merke gerade, also wo man Acht geben muss, es beschäftigen einen, das ist ja ganz klar, natürlich Menschen, die bedrückt sind und die Sorgen haben.
Genau.
Und es lenken die Aufmerksamkeit auf einen, welche die ganz tolle Dinge reißen. Also, aber das sind an beiden Seiten 5%. Also es sind 5%, die gerade gar nicht mehr wissen, wie sie es machen sollen. Jetzt durch Corona noch mal mehr, aber vorher vielleicht auch schon. Und es sind 5%, wo man einfach nur den Hut ziehen kann und Beifall klatschen.
Ja, ja.
Und ich entdecke gerade die 90% in der Mitte. Also die einfach ihren Job fantastisch machen.
Ja.
Und ich hatte jetzt so seit einem Dreivierteljahr versuche ich sozusagen ganz viel Aufmerksamkeit und Liebe und Respekt vor dieser Mitte, die unsere Kirche trägt, sozusagen aufzubringen. Und ich habe mir zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, dass ich einmal die Woche den ganzen Tag handschriftliche Briefe an diese Leute schreibe. Wenn ich irgendwas aufgeschnappt habe, wenn es nur eine Kleinigkeit war, dass die einfach einen Brief kriegen und das Gefühl haben, das sieht auch mal jemand von der Kirchenverwaltung und der Kirchenleitung, was ich da mache. Das macht mir richtig Spaß, diese Briefe zu schreiben und dann die Anrufe zu bekommen.
Ja.
Und das Zweite ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich erlebe mich so als Mensch, der in der Krise eher aufblüht.
Und
eine fette Krise haben wir jetzt ja gerade.
Ja, kann man sagen.
Ich bin auch super froh, wenn die wieder vorbei ist. Also ich finde das jetzt keinen schönen Zustand. Aber ich merke, dass ich mit meinen Gaben in dieser Zeit nochmal in einer besonderen Weise von Gott und den Menschen gefordert bin. Und dieses Gefühl, mit dem, was man kann, in der Krise einen klaren Kopf bewahren und die guten Worte zu finden und so weiter, mit dem, was man kann, gebraucht zu werden, das ist ein schönes Gefühl. Und von daher hoffe ich so, dass dieser ganz große Mist jetzt bald vorbei ist. Aber persönlich bin ich da am Kämpfen und es erfüllt mich. Es macht mir keinen Spaß, das wäre jetzt falsch gesagt, aber es erfüllt mich.
Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwierige und auch so zweischneidige Situation. Frühling, die Natur erwacht wieder zum Leben. Der harte Winter, auf den uns ja die Kanzlerin eingeschworen hatte vor Monaten, ist vorbei. Aber Lockdown. wenn wir auf Ostern zugehen oder die Osterbotschaft bedenken, dann glauben wir, die Grabkammer Jesu war offen, der Stein ist weggerollt. Aber wir halten halt vieles im Moment unter Verschluss. Und das ist ja auch vernünftig so. Wir müssen vieles wegschließen. Viele Kirchen werden über Ostern geschlossen sein. Die Menschen sind müde. Jetzt halt Ostern vor der Tür. Wie gehen Sie auf dieses Osterfest zu, auf dieses zweite Osterfest schon in der Pandemie? Viele haben da ja eher trübsinnige Gedanken, gerade jetzt so in der Passionszeit.
Also an dem, was Sie zuletzt gesagt haben, will ich sogar noch mal verschärfen. Mhm. Es ist das zweite Ostern und in dieser Pandemie. Und ich habe durch diese vielen Seelsorgegespräche mit den Pfarrern und Pfarrern rausgespürt, dass das zweite Mal noch mal schwerer fällt. Das zweite Jahr mit einem Problem. Das kennen wir, wenn man zum Beispiel mit älteren Menschen spricht, die erzählen das zweite Kriegsjahr. Ja?
Ja, ja.
Oder mit jemand, der eine Krankheit hat, die nie wieder weggehen wird.
Ja.
Und erlebt jetzt das zweite Jahr sozusagen, das nochmal wird, ja?
Ja.
Also immer das zweite Jahr mit irgend so einer Geschichte. Und sagte mir neulich ein Kollege, sagte, ich empfinde den Frühling in diesem Jahr nicht als Trost, sondern als Verspottung.
Mhm.
Also so weit geht es bei mir nicht, aber ich habe das verstanden, was der meinte. Also von daher will ich das nochmal verstärken und auch nochmal konkret machen vom Glauben her. Letztes Jahr war Ostern ja auch nicht einfach.
Genau.
Hat es uns ja kalt erwischt und alles. Aber irgendwie war, vielleicht war es Aberglaube oder naiv, irgendwie hatten wir doch so ein bisschen das Gefühl, wenn wir das jetzt richtig gut hinkriegen mit Ostern, dann putzen wir das Virus weg und dann wird Mai und Juni und der Spuk ist vorbei. Also es war ja so, glaube ich, bei mir jedenfalls, bin ja ein sehr fröhlicher Mensch, war das so ein bisschen die Haltung. Und dann hat man gemerkt, ja, der Sommer war ja so ganz schön.
War schon fast wieder normal.
Fast normal. Ja. Und da haben wir gedacht, okay, wir haben es gepackt. Wir haben Ostern richtig gut und so. Und dann kam der Herbst des Schreckens und die Zahlen gehen wieder hoch. Und jetzt gerade erleben wir es und so weiter. Und da ist so das Gefühl, können wir diesem Osterglauben und dieser Power noch trauen?
Mhm.
Also ich sag's mal, manche fangen an ihren Fähigkeiten zu zweifeln, dass so. Und das ist so gerade die Situation. Und mir ging das ja persönlich auch so. Das ist ja nicht nur ein Gespräch. Ich habe das ja selber auch so im tiefsten empfunden, weil ich auch so ein Typ bin, der denkt, so komm, hier in die Hände gespuckt und so. Und dann habe ich mir diese ganzen Sachen nochmal anders angeeignet. Wir haben ja jetzt Passionszeit. Ich habe, mache ich sonst nicht, aber ich habe abends gesungen.
Aha, alleine, ja?
So. Passionslieder gesungen.
Aha.
Mich selber begleitet mit einem Akkordeon und da mich reingetaucht in diese Passionslieder. Und auf einmal wurde mir klar, dass dieses Ostern viel mehr mit der Passion und dem Karfreitag zu tun hat. Und dass wir das mit der Auferstehung, der Auferweckung vielleicht die letzten Jahre ein bisschen auch nicht so stark in dem Zusammenhang mit der Passion und dem Karfreitag gesehen haben. Also wird ein karfreitaglicheres Ostern dieses Jahr.
Verstehe. Ja,
es wird ein ungewisseres Ostern dieses Jahr. Und wenn ich diese Passions- und diese Osterlieder singe oder den Schluss des Markus-Evangeliums lese, wo die Frauen wegrennen und zittern, entsetzen packte sie, sie rannten weg, sie erzählten niemals, Punkt. Ja. Damit ist das Evangelium, das älteste Buch, Markus, das älteste Buch über Jesus Christus, endet so. Ja?
Ja.
Und vielleicht ist unser Ostern auch so, dass wir einfach nur noch weglaufen, dass wir gar nichts erzählen können. Und das ist aber auch Ostern. Das ist ein biblisches Ostern, was noch die Wundmale von Karfreitag noch trägt und so.
Ja,
ja. Mhm. Also es ist keine Antwort, um Gottes Willen, aber das ist so für mich jetzt in meinem persönlichen Glauben der zaghafte Versuch, da irgendwie klarzukommen mit.
Ja. Haben Sie ein Lieblingspassionslied? Wir gehen hinauf nach Jerusalem, finde ich sehr schön, oder Holz auf Jesu Schultern.
Holz auf Jesu Schultern.
Also und,
dieser Passage, streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Also das ist ein sperriges Lied, auch von der Melodie und auf dem Akkordeon praktisch nicht zu spielen. Aber es ist ein wunderschönes Lied. Und es ist, also, es ist, wie soll ich sagen, es bringt zu den alten Gedanken von Paul Gerhardt und den vertrauten Passionsgedanken, die ja teilweise dann schon etwas älter sind, bringt es, ohne dass es jetzt das Karfreitagsgeschehen jetzt einfach nur so auf menschlich verständliche Größen reduziert, bringt es nochmal richtig neue theologische und Glaubensgedanken rein, dieses Lied, weil es ja viel so schön
ist. Ja.
Also es gibt moderne Oster- und Karfreitags- und Passionslieder im Gesangbuch außerhalb, da wird es dann auch sehr platt, sag ich mal. Ja. Das ist da nicht. Das ist ein modernes Lied, was eine unheimliche Tiefe hat. Ja,
ja, richtig.
Und ein Lied, was nicht im Gesangbuch steht, was ich auch viel singe, ist dieses Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss.
Mhm. Das kenne ich noch gar nicht. Aha.
Genau, es ist, also ich habe jetzt das Instrument nicht dabei. Ich will,
das wäre ja noch ein
Riss. Ja, googelt es mal. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss, Albert Frey. Ein Lied, wo die, also mich hat als Theologe der Karl Barth sehr geprägt. Das ist sozusagen Karl Barths Theologie in ihrer größten Ernsthaftigkeit in ein Lied geprägt, wo ich jedes Mal Gänsehaut bekomme.
Also da kann ich mir gut vorstellen, dass wir den Text dieses Liedes auf unserer Homepage stellen. Ich werde selber mal schauen. Wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Und dann werden wir das mal den Menschen vorstellen. Ja, ja, mit Stichwort so modernere Lieder oder Theologie, die modern vermittelt wird. Was erzählen Sie denn Ihren Wasserball-Mannschaftskameraden von Ostern? Sie spielen Wasserball, weiß ich, ne? Es ist ja, also, glaube ich, eine ganz harte Sportart, ne? Und was sagen Sie denen? Fragen die nach oder sagen sie von sich aus, Mensch, das und das ist mir an Ostern wichtig?
Naja, es ist wie bei Ihnen. Die Wasserballer sind auf eine ganz andere Weise nochmal von dieser Krise getroffen. Also wir haben schon welche, die um ihre Existenz bangen und einer, dessen Existenz auch richtig zerstört wurde jetzt. Es gibt aber auch wieder welche, die unheimlich schnell, also die so wie im Spiel sind, dass so die ganz schnell die Situation antizipieren, ja. Und die haben jetzt, also ich finde das Wort Krisengewinnler so hässlich, also ich würde es mal positiv finden, die haben einfach ganz schnell den Schuss gehört und haben umgestellt, also jemand, Beispiel, ein Kumpel, der ist Fischgroßhändler für Edelrestaurants und Hotels. Und keiner wollte natürlich seinen Lachs, der ist dann schlecht geworden, der hat riesen Minus gemacht und so weiter und diese ganzen. Und dann hat er mit den Edelrestaurants, er hat ja Kühllaster, dann hat er mit den Edelrestaurants im Rhein-Main-Gebiet einen Lieferservice gemacht, das jetzt bei den ganz Reichen, haben wir ja auch im Rhein-Main-Gebiet, ich sag mal, in der gekiesten Auffahrt live gekocht wird. Ja, es kostet dann irgendwie 1.000 Euro oder 2.000 Euro so ein Essen. Ja. Aber das ist natürlich, und der sagt, bin ich Unternehmer oder bin ich Unternehmer? Ja? Also dem geht es richtig gut. Wir haben halt die ganze Bandbreite. Wir zoomen einmal die Woche, weil wir ja auch nicht trainieren können zurzeit. Und da ist genau das, was ich gesagt habe, dass dieses Ostern und diese Auferweckung, das sind teilweise ganz fromme Menschen, ja. Also und das kam in den letzten Gesprächen, dass dieses Ostern und diese Auferweckung viel mehr mit dem Karfreitag zu tun hat. Und das ist ein Gedanke, den habe ich denen nicht gesagt, aber der kam, der Gedanke der Gemeinschaft, dass eine Gemeinschaft das aushalten muss, dass der eine jetzt den 32. kleinen Laster gekauft hat für dieses Projekt und dass der andere gerade Privatinsolvenz angemeldet hat. Und diese Ungleichzeitigkeit, mit der uns Corona trifft, als Gemeinschaft, als theologische, als Leib Christi auszuhalten. Und das, glaube ich, müssen wir in der Kirche noch viel stärker machen, weil Sie und ich, wir sind ja noch, lange ist es auch nicht mehr, gesicherte Kirchenbeamte. Aber wir haben natürlich täglich mit Leuten zu tun, denen gerade alles durch die Finger rinnt. Ja. Und da nochmal dieser Gedanke, dieses Ostern ist viel mehr Karfreitag. Natürlich Auferweckung, das ist jetzt ja nicht nur was in unseren Köpfen, das ist ja eine Tatsache. Dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, ist eine historische Tatsache. Ja?
Genau.
Und, aber sie ist halt an dem Gekreuzigten geschehen und nicht an einem Zauberwesen, was sowieso nie Aua geschrien hat im Leben. Also das fände ich, und das merke ich, das ist auch in den Gesprächen, ich mache auch viel Musik mit den Musikfreunden und mit den Wasserballern. Das können die Leute sofort verstehen.
Ja.
Weil ihnen das andere, dieses, also ich glaube, dass dieses, es war wie an Weihnachten, habe ich es auch schon mal erlebt, dieses ganze Osterhase, Eier, Gehoppelkram, das das geht den Leuten dieses Jahr. Also manche kriegen das dann hin und verdrängen, ja. aber ja. eigentlich ist es dran, dass wir das als Kirche ja. jetzt bringen, dass wir sagen, dieses Ostern ist eben ist mehr als der Osterhase. Das ist jetzt die Tiefe, die das bekommt in unserem Glauben und dass der Auferstandene, dass der Wunden an den Händen hat, dass das so sehen.
Ja, ja. Also ist es gar nicht so schlimm. Wir haben ja letzte Woche uns getroffen. Ich glaube, 60, 70 Pfarrer, Pfarrerinnen haben teilgenommen an dem Treffen, zu dem Sie eingeladen hatten, Herr Albrecht. Und ich habe dann auch in der Kleingruppe gemerkt, es ist ganz schwierig, die Osterbotschaft zu formulieren oder so irgendwie so doch unbeschwert zu formulieren. Und es geht vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist das auch völlig okay, ne? jetzt diese Ambivalenzen, dieses Zweideutige auszuhalten oder auch zu sagen, ja, es ist halt, selbst wenn wir erlöst und befreit sind, es ist trotzdem nicht alles so weg. Und wir müssen gucken, dass dieses Virus seinen Schrecken verlieren wird. Aber vielleicht ist es im Moment so. Ja, wirklich mehr. Das kann schon gut sein, ja, dass wir auch das nicht zu schnell wegwischen. Und nicht so sehr sagen, in der Osternacht der Umschlag vom Dunkel ins Licht. Es ist dennoch vielleicht ein getrübtes Licht immer noch, gerade in diesem Jahr. Ne?
Genau, das ist genau, Sie haben es genau wunderschön beschrieben, was auch mein Gefühl und mein Glaube gerade ist. Und auch, also wegzukommen von dem Zyklischen. Mhm. Also Ostern ist eben nicht alle Jahre wieder und dann haben wir das mal wieder. Das ist ja, wir führen ja nicht die Passionsspiele von Oberammergau mit festgelegten Rollen auf und dann ist irgendwie rum und dann ziehen wir die Klamotten wieder aus und alles ist vorbei. Sondern das, also das ist in dem Lied vom Albert Frey zwischen Himmel und Erde, da wird es ganz deutlich, dass unser Glaube in der Spannung zwischen Karfreitag und Ostern jeden Tag besteht. Also es ist nicht so, wir machen jetzt Passionszeit, alles ist schlimm und dann kommt Karfreitag noch schlimmer und dann Karsamstag weiß keiner, wie was das soll. Und dann
die Lehre, genau.
Gut, sondern das ist ein ständiges, du kannst aufwachen mit dem Ostergefühl und ins Bett gehen mit dem Karfreitagsglauben. Ja? Jeden Tag. Und das finde ich auch nochmal wichtig, das müssen wir als Kirche nochmal als erlösende Botschaft, dass wir jetzt auch nicht immer wieder hoffen, wann das Ganze vorbei ist. Ja. Das macht zermürbt mich jedenfalls und viele. So. Ja. Man sagt, also was ich vom letzten Jahr meinte, letzten Jahr gedacht haben, im Mai, Juni ist vorbei. Jetzt denken wir ja, wenn die Impfung, also hoffe ich ja wirklich auch sehr.
Ja.
Aber was weiß ich, da kommt dann irgendeine Mutante und dann klappt, also dass wir eigentlich Weihnachten, wer weiß denn, ob wir Weihnachten so feiern können, wie wir es gewohnt sind. Ja? Und das wünschen wir und das hoffen wir. Und das wäre, also ich habe jetzt ein Jahr keinen Wasserball mehr gespielt, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie unruhig.
Aber ich hoffe auch, dass Fußball wieder losgeht. Ja.
Ah, genau, Fußball und aber richtig dann, also nicht mal diese Bundesliga.
Nicht kontaktlos, sondern richtig mit Kontakt, genau.
Mit Kontakt und Foul und allem. Ja.
Genau.
Also das hoffe ich alles, aber ich glaube, das ist schlecht, als jemand, der wie Sie und ich ja auch Botschaften vertritt oder wie ein Politiker. Also es ist, glaube ich, besser zu sagen, wir sind jetzt in der Schleife zwischen Karfreitag und Ostern.
Ja.
Und wir können nichts. Kein Datum mehr nennen. Wir nennen jetzt einfach kein Datum mehr, weil das die Leute noch fertiger macht. Das ist ja wie in der Kindererziehung sozusagen. Wenn man dann immer wieder sagt, ja, dann und dann. Und dann ist es nicht. Und dann verliert man natürlich an Respekt und Vertrauen.
Ja. Nächste Woche kommt ja die Impulspost unserer Landeskirche. Das heißt, jedes Mitglied bekommt die sogenannte Impulspost in den Briefkasten mit einem Gruß des Kirchenpräsidenten. Und diesmal geht es eben auch genau um dieses Thema österliche Hoffnung. Und da gibt es so einen schönen Claim, einen schönen Satz. Ostern ist das Ende vom Ende. Ostern ist das Ende vom Ende. Auch damit wird die Impulspost beworben. Was löst dieser Satz in Ihnen aus?
Das ist echt genau, was wir gerade besprochen haben. Also erstmal finde ich es schön, es war ein Riesending und das geht uns ja ständig so, Ihnen in der Gemeinde in Bockenheim ja genauso, dass wir ständig umswitchen müssen. Wir hatten natürlich eine andere Impulspost geplant.
Ja, genau.
Und dann liefen die Maschinen heiß und haben gesagt, wir können jetzt irgendwie, also jeder weiß, dass die ja vorher produziert wurde, aber wir können jetzt nicht irgend so eine belanglose, als ob es Corona nicht gäbe, Impulspost verteilen. Und da haben sich, ist immer eine Propstei dran, ich war diesmal nicht dran und ein ganz tolles Team aus Hamburg, und natürlich aus unserer Öffentlichkeit ganz entscheidend, ganz kreative Leute. Und dann halt genau das, was wir eben besprochen haben, auf den Punkt gebracht. Ich finde, dass Ostern ist das Ende vom Ende. Also in den Passionsliedern, die ich da singe, da ist ja dann ein ähnlicher Gedankenspiel, dass der Tod stirbt, also das, das ja. Ende vom Tod. Und das nimmt es auf in der ganz alten Tradition und in der pointiert und guten, witzigen Formulierung. Und ja, und die Hoffnung, dass das, was jetzt ist, ein Ende findet, das trifft es ja ins Mark. Ja.
Genau.
Und nochmal, also wenn ich jetzt auch immer sage, dass ich die Krise annehme und versuche, sie irgendwie gut zu gestalten, ich wünsche mir nichts mehr als das Ende dieser Krise.
Ja, ja.
Ende vom Ende. Also,
ja, ganz genau, ja, ja. Ja, das also auch diese Zeit zu gestalten, ich finde, es ist, ist ja auch so, dass es kaum jemand gibt, der keine Fehler macht in dieser Zeit. Ne? Und es gab ja diesen schönen Satz des Gesundheitsministers Jens Spahn, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ne? Oder wir werden uns viel zu verzeihen haben am Ende der Krise. Geht Ihnen das auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, wie Kanzlerin Merkel gestern um Verzeihung gebeten hat, die deutsche Bevölkerung. Das ist ja schon eine, ja, eine große Geste. Ja, natürlich, klar kann man sagen, da wurden auch schwere Fehler gemacht und bestimmte Beschlüsse oder Empfehlungen waren einfach nicht durchdacht und gut vorbereitet. Aber gehört das zu dieser Passionszeit und auch dann zu der Osterzeit, zu der Zeit der Gnade dazu, zu sagen, okay, wir werden uns vieles verzeihen müssen? Und auch den Mut zu haben, das zu sagen, ja, und dazu zu stehen, ja, darum zu bitten, aber auch Verzeihung zu gewähren.
Also Sie bringen mich gerade, habe ich, das ist ganz klar, aber Sie bringen mich gerade auf einen Gedanken, den ich so gar nicht gesehen habe. Das ist echt pfiffig, weil wir ja dran, uns dann gewöhnt haben, dass das Oster- und Karfreitagsgeschehen vor allen Dingen mit dem ewigen Leben zu tun hat. Aber es hat ja von unserem Glauben her ganz viel auch mit der Vergebung von Schuld zu tun.
Genau, genau.
Also gerade in den alten Passionschorälen, da ist ja ständig das Blut für unsere Schuld und vergossen und so weiter. Also das ist ja noch stärker in den alten Chorälen und in der traditionellen, bewährten, guten Theologie, ist das ja mit Karfreitag und Oster, was Sie gerade sagen. Und vielleicht müssen wir das auch nochmal von unseren virtuellen Kanzel dieses Jahr nochmal durchbuchstabieren. Tatsächlich glaube ich, dass wir uns viel zu verzeihen haben. Und ich habe jetzt gestern früh schon gemerkt, dass manche da jetzt anfangen, auf der Frau Merkel rumzuhacken. Und ich finde, dass man alle kritisieren darf. Aber ich will zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, wir haben das alle noch nie gemacht, so eine Pandemie.
Genau.
Ja, das ist jetzt nicht ein Muster. Und es ist deswegen schwierig, das merke ich auch bei mir. Wir müssen auf der einen Seite unheimlich besonnen entscheiden und gleichzeitig brutal schnell.
Ja, ja. Ja.
Und diese Kombi ist so fehleranfällig, wenn ich auf der einen Seite die Überlegung, zum Beispiel am Anfang März, diese Öffnungsgeschichten, das war mit Sicherheit ein richtig schwerer Fehler, aber der Druck im Kessel war so groß.
Genau.
Und dann hat man das und jetzt wieder gegensteuern und so. Also das ist super schwer und da macht man Fehler. Das muss man einfach ganz, ganz klar sehen. Ja. Und man muss auch sehen, meine jüngere Tochter hat das mal so witzig auf den Punkt gebracht, als dann immer die Kritik war, sagte sie, liebe Leute, wenn ihr da alle immer nur rummeckert, dann können wir sowas wie Corona halt nicht mehr machen. Also so als ob jetzt Corona eine Maßnahme der Regierung wäre um irgendwas, aber es ist ja nicht irgendwie, es hat sich ja keiner gewünscht und ausgedacht, den ganzen nicht, ja. Es ist ja wirklich eine Seuche und ein Elend vergleichbar mit der Pest oder mit diesen Sachen, die keiner will, auch Gott nicht. Ja.
Genau. Genau.
Und wo wir jetzt gucken müssen, wie wir reagieren. Aber es ist ja nicht so, dass einer jetzt, das ist jetzt das Programm, Corona ist jetzt irgendwie eine tolle Idee. Nee. Das ist dann so, und da halt zu gucken. Und zu dem, was Sie gesagt haben mit dem, ja, mit dem Fehler verzeihen, das nehme ich nochmal jetzt mit aus unserem Gespräch, dass das ja viel österlicher ist, als ich dachte. Und ich finde aber auch den Gedanken, also in unserem Gedanken ist ja, wenn Schuld vergeben ist, soll ja was Neues beginnen.
Ja.
Soll ja nicht neue Schuld gemacht werden. Also diese Idee ist ja, dass, man nennt es dann vom Glauben her die Heiligung, also dass dann irgendwie ein erlöstes Leben auch losgeht. Und ich finde die Frage auch wichtig, wer werden wir am Ende des Schreckens gewesen sein?
Ja.
Können wir ein bisschen stolz auf uns sein oder werden wir uns total schämen müssen? Ja? Und ja, das finde ich, müssen wir, ohne dass es moralisch ist. Es ist überhaupt nicht moralisch, weil ich selber da total blank dastehe. Ja? Aber diese Frage, wer werde ich am Ende des Schreckens gewesen sein und sozusagen von diesem Zeitpunkt zurückzudenken und zu sagen, und was muss ich dann jetzt tun und lassen, damit ich sagen kann, auch ich als Oliver Albrecht, als XY, ich kann nur in den Spiegel gucken, wenn der Schrecken vorbei ist. Ja,
ja, so. Ja. Genau. Ja, wir haben ein kleines Ritual, das ich kultivieren möchte in unseren Podcast-Folgen. Also von einer Tradition können wir noch nicht sprechen, es ist erst die zweite Folge, aber die Frage an den Gast, an Sie, Herr Albrecht, ob Sie vielleicht einen Gegenstand, da wo Sie jetzt sind, in Ihrem Büro in Wiesbaden, zur Hand hätten, einen Gegenstand, den Sie mit dem heutigen Thema verbinden, also mit der österlichen Hoffnung. Ich sehe schon im Hintergrund, naja gut, da hängt ein Kreuz, ja gut, das passt immer, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes oder ein österliches Buch oder was auch immer.
Ich habe ja nur österliche Bücher, aber da wollte ich, mich hat die Frage ein bisschen kurz erwischt, sonst hätte ich es mitgebracht. Ich habe jetzt einfach schnell, meine Sekretärin hat ja schnell einen Ausdruck gemacht von einem Gegenstand. Ich hoffe, das ist auch okay, weil die Frage hat mich erst erwischt, als ich hier schon im Büro war. Und
ja, genau.
Es war. Ich glaube, wenn ich jetzt da irgendwelche Bücher von Karl Barth in den Bildschirm halte, dann gähnen alle und schalten ab.
Oder ja, so. Kann man schlecht beschreiben auch.
Ja, irgendwie. Ja. Also, ich habe ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, dass man das sehen kann.
Ein Akkordeon. Aha.
Und Tatsache ist das gerade mein Trost und Haltepunkt in dieser Zeit. Also ich bin eigentlich, komme von der Blasmusik, ich spiele Trompete und Flügelhorn, aber Posaunenchöre und Bands, das geht ja ganz schwer. Und ich hatte vor der Corona-Krise angefangen, weiß nicht warum, ist eigentlich ja Schwachsinn, mit diesem Akkordeon, ja. Und das, ich habe jetzt gerade gestern mit einem der bekanntesten Akkordeonisten in Deutschland, dem Matthias Matzke, telefoniert. Und der hat sich dann dran gesetzt und hat für uns Kirchen 3 bekannte Osterchorelle arrangiert für Akkordeon und schickt das an seinen Verteiler, der hat irgendwie 80.000 Follower, und sagt, lernt die 3 Lieder, dann gibt's noch einen Workshop, und geht zu eurem Pfarrer und sagt, wollen wir nicht österliche Straßenmusik machen?
Ja, toll.
Also für mich ist das Akkordeon das Instrument der Krise, weil es ohne Atemluft, hygienisch anwandfrei, zauberhafte Töne produziert und mir ist es ein Trostinstrument abends, wenn ich heimkomme, dass ich da meine Osterchoräle mich begleite und ich habe es jetzt so viel erlebt, auch in der Adventszeit, wir haben auf Kirchvorplätzen gespielt, wir haben in Gottesdiensten gespielt und das ist auch ein bisschen lustig einfach. Ja. Ich muss ja sofort schmunzeln, wenn die Quetschkommode da losgeht und das ist für mich das die Überraschung von Corona und wie viel auch weltliche Akkordeonspielerinnen und Spieler da auf einmal in ihre Kirchengemeinden gehen und sagen, hier, ich könnte da mal was machen.
Ja,
das wird die Lieder, die wir in der Kirche nicht singen durften, auf dem Kirchenvorplatz nochmal hören. Und das ist so
ja,
mein
toll,
Ich hätte es natürlich live mitgebracht, dann hätten sie mich aber am Ende gewartet, ich muss was spielen, also da bin ich ganz froh.
Genau. Ja, toll. Ja, ich habe auch mal Akkordeon gespielt als Kind. Das ist wirklich schon viele, viele Jahre her, Jahrzehnte her. Und ich weiß noch, ich hatte einen Auftritt bei einem Kindergartenfest und war selber erst, glaube ich, in der 2. Klasse oder so und habe dann da auf der Bühne auf einem Stuhl gestanden und mein Akkordeonlehrer neben mir und hat mir die Noten hingehalten und hab's dann aber aufgegeben. Ja, also wenn ich jetzt höre, Herr Albrecht, was Ihnen dieses Instrument jetzt bedeutet gerade, dann ärgert es mich natürlich umso mehr, dass ich damals aufgehört habe. Da hätte ich irgendwie mehr Biss zeigen müssen und dabei bleiben müssen. Ja, dann. Aber gut, es ist nie zu spät, um wieder zu.
Vielleicht gibt's ja im Keller zwischen.
Ja. Eine letzte Frage, Herr Albrecht. Wie werden Sie Ostern feiern? Wie werden Sie das Osterfest verbringen?
Also ich bin gerade, es erwischt mich kalt, die Frage, weil ich den ganzen Vormittag mit den Gemeinden, wo ich Gottesdienst gehalten hätte, ich halte dieses Jahr, sonst war ich immer in Krankenhäusern und Palliativstationen und so weiter. Und dieses Jahr hatte ich einen anderen Plan. Ich bin in Gemeinden, die vakant sind, also wo kein Pfarrerin, keine Pfarrer schon länger ist. Und da bin ich jetzt aber gerade am Verhandeln, wie wir es machen. Die Kirchenvorstände wollen das heute Nachmittag, heute Abend und morgen früh entscheiden. Ich bin da zu allem bereit.
Ja, ja.
Tendiere aber dazu zu sagen, lasst uns irgendeine andere als die präsente Form finden. Heute früh sind die Zahlen ja nochmal total explodiert, ja.
Genau, genau, ja.
Und es ist jetzt nicht nur die Frage, was uns erlaubt oder verboten ist, sondern auch, mit was für einer Haltung wir zeigen, dass wir verstanden haben, was, das ist wirklich gerade.
Ja.
Und dass wir, ich finde es schön, dass, wie die Gesellschaft und der Staat, wie gerade mit uns Kirche, wie respektvoll umgegangen wird, ja. Und dass wir doch, das muss man ja auch sagen, beschämt feststellen, wie viel mehr Freiraum wir bekommen im Vergleich zu so vielen anderen.
Ja, ja.
Ich plädiere ganz doll dafür, diesen Freiraum nicht bis Ultimo auszunutzen, sondern eher zu sagen, wir reihen uns da ein und wir finden andere erprobte Möglichkeiten seit einem Jahr jetzt. Also wahrscheinlich werde ich dann Ostern am Laptop oder am hybriden Raum irgendwo verbringen. Also in der einen Gemeinde wird es vielleicht so sein, dass ich selber in der Kirche bin, mit einem kleinen Kamerateam und so.
Ja.
Und sonst privat halt ganz überschaubar.
Ja, ja, es ist überschaubar, ne? Genau, es muss überschaubar sein. Ja, Albrecht, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie Ihre österlichen Gedanken, aber auch die Passionsgedanken, aber auch die Hoffnung mit uns teilen und wünsche Ihnen noch eine gesegnete Passionszeit und dann einfach auch eine hoffnungsvolle Osterzeit. Vielen Dank, hat mir große Freude gemacht. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
Ich danke genauso herzlich, es war richtig schön, mit Ihnen zu sprechen und ich grüße nicht nur Bockenheim, aber ganz besonders.
Genau, Bockenheim und die weite Welt, genau. Dankeschön. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, eine gesegnete Passionszeit und dann, wenn es soweit ist, frohe Ostern. Machen Sie es gut, bleiben Sie hoffnungsvoll. Wiederhören und tschüss.